Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 70 und 71 der 17. Sure, der Sure Esra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die Erinnerung und Mahnung zugleich sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir achteten die Menschen, trugen sie über Land und Meere, versorgten sie mit guten Dingen zu ihrem Leben und zeichneten sie vor vielen Geschöpfen aus. Gedenket jenen Tages, da wir Gruppe für Gruppe mit ihren Führern herbeirufen werden. Diejenigen, denen ihr Lebenszeugnis in die rechte Hand gegeben wird, werden dies froh und erleichtert lesen. Nicht ein Jota Unrecht werden sie erleiden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, gleich dem 4. Nisan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Folgen von 20 Jahren Besetzung Afghanistans. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Hindernisse für Ausbau der Zusammenarbeit mit Katar werden beseitigt. Amir Abdullahian, Verhandlungen für Verhandlungen, nein, für ein gutes Abkommen, ja. Und Irak wurde aus Kapitel 7 der UN-Charta gestrichen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Hindernisse für Ausbau der Zusammenarbeit mit Katar werden beseitigt. Der iranische Präsident versprach, Handels-, Wirtschafts- und Investitionsbarrieren zwischen Iran und Katar bald zu beseitigen. Im Gespräch mit Reportern in Teheran am Mittwochmorgen sagte Ebrahim Raisi nach der Rückkehr von seiner zweitägigen Reise nach Katar über die Errungenschaften seiner Reise. Diese Reise wurde im Einklang mit der iranischen Nachbarschaftspolitik mit den beiden Hauptzielen Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und der Zusammenarbeit mit Nachbarn sowie Irans Anteil an Wirtschaft und Handel der Region durchgeführt. In Bezug auf seine Treffen mit hochrangigen katarischen Verantwortungsträgern fügte Präsident Raisi hinzu, bei diesen Treffen wurden bilaterale Handels-, Wirtschafts-, Energie-, Kultur- und insbesondere Investitionsfragen erörtert und diskutiert. In Bezug auf sein Treffen mit Wirtschaftsaktivisten in Katar sagte er, dass die Wirtschaftsaktivisten sehr an Wirtschafts-, Handels- und Investitionsaktivitäten in Iran interessiert seien. Bezüglich seiner Treffen am Rande des Gipfeltreffens der gasexportierenden Länder sagte er, bilaterale Fragen und Kooperationen, die auf regionaler und internationaler Ebene stattfinden könnten, wurden diskutiert. Der Präsident der Islamischen Republik Iran hob die Position der Versammlung der Staats- und Regierungschefs gasexportierender Länder und die Resolutionen dieses Gipfels hervor und fügte hinzu, Energie, insbesondere Gas, ist ein zentrales Thema, das von allen teilnehmenden Mitgliedern beachtet wurde. Präsident Raisi war auf offizielle Einladung des Emirs von Katar nach Doha gereist, um am 6. Gipfeltreffen des Forums gasexportierender Länder GECF, auch Gas-OPEC genannt, teilzunehmen und außerdem den Ausbau der bilateralen Beziehungen mit Katar voranzubringen. Amir Abdullahian, Verhandlungen für Verhandlungen, nein, für ein gutes Abkommen, ja. Außenminister Amir Abdullahian sagte, dass Iran trotz aller Versuche und anti-iranischen Sanktionen des vorherigen US-Präsidenten Donald Trump nicht isoliert wurde und ergänzte, in Wien war es unser Ziel, eine gute Einigung zu erreichen. In einem Interview mit Euronews, das am Dienstagabend veröffentlicht wurde, wurde Außenminister Hossein Amir Abdullahian die Frage gestellt, können Sie bitte klar und prägnant sagen, was Sie mit Ernsthaftigkeit Irans im Prozess der JCPOA-Verhandlungen meinen? Darauf antwortete Amir Abdullahian, wir sind nicht nur zum Verhandeln nach Wien gekommen, sondern um ein gutes Abkommen zu erzielen. Ich glaube, wir sind einer Einigung noch nie so nah gekommen wie jetzt. Weiter fügte er hinzu, wenn der Westen heute realistisch sein will bezüglich dem, was am Verhandlungstisch in Wien passiert, können wir in weniger als ein paar Stunden eine endgültige Einigung erzielen. Daher liegt unserer Meinung nach das Timing in den Händen der westlichen Seite und hängt vom Realismus und der Initiative der westlichen Seite ab. Auf die Frage des Euronews-Reporters bezüglich des Ausdrucks Isolierung Irans sagte Amir Abdullahian, einseitige und illegale US-Sanktionen haben uns Probleme bereitet und die Untätigkeit Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands seit 2015 hat Iran ebenso eindeutig Probleme bereitet. Aber entgegen allen Anstrengungen, die selbst während der Trump-Administration von Amerika unternommen wurden und mit seiner Politik des maximalen Drucks gegen die Islamische Republik Iran, konnte die sogenannte Isolierung Irans nicht Gestalt annehmen. Die achte Runde der Wiener Gespräche zwischen Iran und den Mitgliedern der G4+1, die sich auf die Aufhebung repressiver und rechtswidriger Sanktionen gegen Iran konzentriert, wurde am 8. Februar 2022 nach einer kurzen Pause für politische Entscheidungen wieder aufgenommen. Irak wurde aus Kapitel 7 der UN-Charta gestrichen. Der irakische Außenminister gab bekannt, dass sein Land aus dem Kapitel 7 der UN-Charta gestrichen wurde. Die irakische Regierung hat am Montag den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, die Sanktionen in Bezug auf Kapitel 7 der UN-Charta aufzuheben. Heute ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Irak, die mehr als 30 Jahre andauert, sagte der irakische Außenminister Fuad Hussein am Mittwochmorgen bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York über die Streichung des Namens seines Landes aus dem Kapitel 7 der UN-Charta. Diese Maßnahme wird eine neue Seite in der Geschichte des diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Lebens Iraks aufschlagen und die regionale und internationale Rolle des Landes stärken, fügte Hussein hinzu. Der irakische Außenminister erklärte auch, Bagdad habe alle seine internationalen Verpflichtungen gemäß den UN-Resolutionen erfüllt und den vollen Betrag von 52,4 Milliarden Dollar gezahlt. Der UN-Kompensationsausschuss ordnete im Mai 1991 an, dass die damalige irakische Regierung des Diktators Saddam Hussein 52,4 Milliarden Dollar für die Besetzung Kuwaits zahlen müsse. Die Entschädigung wurde an die kuwaitische Regierung und andere Gruppen gezahlt, die von der irakischen Militärinvasion und Besetzung Kuwaits betroffen waren. Die Gelder wurden durch die UNO von irakischen Öleinnahmen einbehalten. USA und EU verhängen neue Sanktionen gegen Russland. Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen russische Banken und ihre Tochtergesellschaften in Russland bekannt gegeben. Auch die Europäische Union hat ein neues Sanktionspaket gegen Russland veröffentlicht, das am heutigen Mittwoch in Kraft tritt. Das US-Finanzministerium teilte in einer Erklärung am Dienstag mit, dass die US-Sanktionen, die Promsvias Bank zusammen mit 17 ihrer Tochtergesellschaften, darunter Finanz-, Technologie- und Immobilienunternehmen, betreffen. Weiter heißt es in der Erklärung des US-Finanzministeriums, dass die Promsvias Bank wegen ihrer Tätigkeit im Verteidigungssektor und in verwandten Finanzdienstleistungsbereichen der Wirtschaft der Russischen Föderation sanktioniert worden sei. Die US-Sanktionen gelten außer der Promsvias Bank auch der russischen VEB und ihren 25 Tochtergesellschaften in Russland, Weißrussland, der Ukraine und Hongkong. Dies sind die bisher härtesten Sanktionen, die die Vereinigten Staaten jemals gegen Russland verhängt haben. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Dienstagabend, Man habe sich einstimmig auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Nach einem außerordentlichen Treffen der EU-Außenminister in Paris betonte Borrell, die Sanktionen würden Russland großen Schaden zufügen. Die Sanktionen richten sich gegen 27 Personen und Organisationen, die an der Verletzung der Souveränität der Ukraine beteiligt sind, so Borrell. Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau teilte mit, Ottawa habe Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt, nachdem die USA und die EU neue Sanktionen gegen Russland erlassen hatten. Am Montag unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin Anordnungen zur Anerkennung der Unabhängigkeit der abtrünnigen Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ukraine. Diese Entscheidung zog starke Reaktionen des Westens sowie auch anderer Länder nach sich. Russland plant keine Militärbasen in Donetsk und Luhansk. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, das Land könne im Rahmen der mit Donetsk und Luhansk getroffenen Vereinbarungen Militärbasen auf deren Territorium errichten, aber Moskau habe diese Entscheidung noch nicht getroffen. Maria Sacharowa sagte, ihr Land glaube, dass die Minsker Vereinbarungen zur Lösung der Situation im Donbass für ukrainische Verantwortungsträger nicht mehr relevant seien. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums betonte, dass Moskau immer zu Verhandlungen bereit sei und diplomatische Maßnahmen unterstütze. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hatte am Dienstag in einem Interview mit Russia24 gesagt, dass die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens und die gegenseitige Unterstützung zwischen Russland und den Republiken Donetsk und Luhansk die Sicherheit der beiden Republiken gewährleisten würde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4, Mashhad 8, Isfahan 9, Shiraz 11 und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. In und mit der Ukraine treibt der Westen den Krieg in Europa voran. Nach Terrorangriffen ukrainischer Spezialeinheiten im Donbass, nach Attentaten, Kampfdrohneneinsätzen, Feuerüberfällen und am vergangenen Freitag Bomben auf die russische Jamal-Öl-Pipeline in Luhansk, hat Russland, wie angekündigt, die abtrünnigen Republiken Luhansk und Donetsk völkerrechtlich anerkannt und musste sofort Truppen entsenden, weil die halbe ukrainische Armee, 125.000 Mann, an der Demarkationslinie steht. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, bedauert im Gespräch mit Pars Today, dass die inzwischen aus Washington gesteuerte Ukraine hier zum Opfer des NATO-Russland-Konflikts wird. Hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews.
Herr Hostel, der russische Präsident, wie die westlichen Medien berichten, hat nun die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Die sollen nun von ihm anerkannten Volksrepubliken für Frieden sorgen, wie es heißt. Wie wird der Westen darauf reagieren?
Das ist ja eindeutig und das steht auch schon in der New York Times, das kann man da nachlesen. Joe Biden wird in freundlicher Befolgung des Textbuchs von LeBeuf für den Eintritt in einen Krieg, den das Establishment will, weil es dran zu verdienen hofft, einfach so verfahren, dass die jetzigen Sanktionen noch relativ milde ausfallen, sodass sich jeder wundert, warum schlägt er jetzt nicht zu. Und da wird ja auch nicht lange gewundert. Die Kartellmedien schreien das, was die Bevölkerungen in ihrer Verwirrung, eine Verwunderung und eine, sich die Augen reibend im politischen Schlaf sozusagen nicht selbst äußern können. Die fordern stärkere Sanktionen, die fordern härtere Schritte und so etwas. Und dann wird man als Regierung so langsam nachgeben und gedrängt von Bevölkerung und Medien wird man dann den Krieg beginnen. Das ist das Propagandatextbuch, wie man einen Krieg beginnt, den man möchte als Establishment. Und man benutzt eine irregeführte, desinformierte Öffentlichkeit dazu. Und das passiert hier gerade. Putins Aggression wird beklagt. Dabei ist sonnenklar, auch wenn man das hier nicht meldet, dass Putin reagiert auf die 125.000 Mann ukrainischer Truppen, die da stehen, auf die kleinen privaten amerikanischen Kampfgruppen, von denen man nur so unter der Hand hört. Auch, ich will mal sagen, die verdeckte Berichterstattung funktioniert nicht mehr wie früher. Da konnte man so etwas dann lesen. Heutzutage kann man das nicht mehr lesen. Wir wissen, dass irgendwo amerikanische kleine Sondereinheiten als Trainer und, wie soll man sagen, auch als Beobachter in der Ukraine sind. Wir wissen ganz offen, dass es ein paar amerikanische Soldaten gibt. Auch die kanadische Regierung gibt das offen zu. Ich habe das gerade alles recherchiert. Das kann man in der Petition, in der Friedenspetition nachlesen, die dieser Tage veröffentlicht ist und die ersten 500 Unterstützer hat. Das sind wichtige Schritte, die hier unternommen werden, westlicherseits für den Krieg schon. Und wenn Putin Truppen in den Donbass schickt, dann tut er das, weil er die Übergriffe gegen die Bevölkerung seitens der Ukraine leid ist. Und das wird sehr diszipliniert passieren, wie die russischen Truppen nun mal sind. Die Ukraine wird sich nicht einen einzigen Schuss leisten können über die Grenze und es wird erhebliche Vergeltung geben. Und das ist ja, was der Westen möchte. Die 125.000 Mann stehen da ja, damit es zu einem Krieg kommt und damit die russischen Truppen verwickelt werden. Und das ist die Rolle der Ukraine. Die Ukraine wird fehlgesteuert von der CIA tatsächlich als zappelnder Köder sozusagen in diesen Krieg hineingeliefert. Die Bevölkerung will das überhaupt nicht, da hat Präsident Zelensky völlig recht. Aber er ist der Helfer sozusagen und hat sich verkauft, um seinen Posten zu behalten, den er bei der nächsten Wahl zweifellos verlieren wird. Nun natürlich weiß man überhaupt gar nicht, was passiert und ob es die nächste Wahl noch gibt. Keine Ahnung habe ich über den exakten Gang, aber geplant ist, dass die Ukraine untergeht und Schlachtfeld wird zwischen der NATO und Russland. Und Russland wird alles tun, damit die NATO nicht das eigene Gebiet erreicht. Aber im Hintergrund haben wir ja noch eine furchtbare militärische Drohung, weil eben Russland erkennbar der NATO konventionell unterlegen ist, ist seit über 20 Jahren russische Kriegsdoktrin, dass wenn Russland mit konventionellen Waffen an die Wand gedrückt würde in einem Krieg, dann auch Russland den Ersteinsatz der Atomwaffen befehlen würde. Und Putin hat das in den letzten Jahren bekräftigt. Es ist nicht so, dass wir das nicht wissen. Und deswegen habe ich in meinem Widerstandsaufruf von vorhin auch genau diese Tatsache noch einmal betont. Wir stehen nicht vor einem Krieg. Wir stehen vor einem Atomkrieg. Und das ist der Ernst, den wir uns klar machen müssen.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Zu einem guten, freundlichen Wesen gehört im Islam auch die Großherzigkeit. Wir haben über die Bedeutung des freundlichen Wesens in der Morallehre des Islams gesprochen. Eine freundliche Wesensart zeigt sich deutlich in der Bereitschaft zu verzeihen. Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, ist ein einmaliges Beispiel für einen nachsichtigen Menschen. Er übte Nachsicht gegenüber Freund und Feind. Laut Überlieferung hat er gesagt: Soll ich euch die beste moralische Art im Diesseits und Jenseits vorstellen? Sie besteht darin, mit jemandem, der den Kontakt zu dir abgebrochen hat, wieder eine Beziehung herzustellen und jemanden zu spenden und zu helfen, der dir seine Hilfe verwehrt hat, und jemanden zu verzeihen, der dir Unrecht angetan hat. Das sind alles Zeichen für ein gutes, freundliches Wesen. Aus Usul-e-Kafi, Kapitel Vergeben. Laut Imam Sadiq aus dem Hause des Propheten, Friede sei mit ihm, ist dieses Verhalten ein Zeichen von Großherzigkeit und der Prophet der Barmherzigkeit, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, hat in einem anderen überlieferten Wort diejenigen als die Besten im Diesseits und Jenseits vorgestellt, deren moralisches Vorgehen immer von dem Geist der Vergebung und Nachsicht erfüllt ist. Die wahren Anführer des Islams und die von Gott ernannten Imame waren immer um die Praktizierung der ethischen Lehren des Islams bemüht. Sie verkörperten die Moral des Islams. Ein Mann aus Scham, dem ehemaligen Großsyrien, hatte sich von der giftigen Hetzpropaganda der Umayyaden beeinflussen lassen. Als er einmal nach Medina kam, sah er plötzlich jemanden neben sich sitzen. Er fragte die anderen, wer dieser Mann sei. Sie sagten, es ist Hussein ibn Ali. Da begann der Mann aus Scham, der Hass gegen die Familie des Propheten hegte, den Imam zu beschimpfen und zu beleidigen. Aber Imam Hussein, Friede sei mit ihm, zitierte aus dem Vers 199 der Sure Araf vor Sure 7, wo es heißt, übe Nachsicht und gebiete das Rechte. Dann fragte er ihn mit aller Freundlichkeit, kommst du aus Scham? Der Mann war über dieses freundliche Verhalten des Imams verblüfft und antwortete, ja. Sogleich sagte der Imam, der wusste, dass die eigenwilligen Herrscher in Scham ihn aufgeherzt und ihm Feindseligkeit und Misstrauen eingeflößt hatten, du bist in unserer Stadt fremd. Wenn du etwas brauchst, dann wollen wir es für dich besorgen, wenn du hungrig bist, dich bei uns zu Hause bewirten, wenn du etwas an Kleidung benötigst, dich kleiden, wenn du finanzielle Hilfe brauchst und in Not bist, dir Geld geben. Der Mann aus Scham hatte nicht mit einer solchen Nachsicht und Großherzigkeit gerechnet und sagte beschämt, »Ach, wäre ich doch in der Erde versunken und wäre ich bloß nicht so unverschämt gewesen.« Und dann setzte er fort, auch wenn ihr und euer Vater Ali bis jetzt für mich die Verhassesten auf Erden gewesen seid, so gibt es ab diesem Augenblick für mich niemanden, der von mir mehr geschätzt würde als ihr und euer werter Vater. Aus Muntahal Amal, Seite 350. Nachsicht bewirkt Wunder. Gott hat diese Wahrheit im Koran in der Sura 41, Fussilat, Vers 34, wie folgt beschrieben. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab, du wirst sehen, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so, als wäre er ein warmherziger Freund. Sollte jemand nicht im Besitz von Macht sein, wird es einfacher sein, die Fehler und die schlechten Taten der anderen zu verzeihen. Aber wenn jemand mächtig ist und in jeder Hinsicht die Möglichkeit hat, jemanden etwas Böses heimzuzahlen und dennoch ihm vergibt, so verdient er ein besonderes Lob. Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, aus dem Hause des Propheten und dritter Imam der Schiiten, hat gesagt, Zu den nachsichtigsten Menschen gehört jemand, der über die schlechten Taten der anderen hinwegsieht und ihnen vergibt, wenn er Macht besitzt. Mizan al-Hikma, Kapitel Vergebung 4336. Eines der herausragenden und glänzenden Beispiele für Nachsicht und Vergebung in der Geschichte, welches nicht vergessen werden kann, ist der Befehl zur allgemeinen Amnestie, welchen der Prophet nach der Eroberung von Mekka erließ. Als Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, mit seinem 10.000-köpfigen Heer auf dem Höhepunkt der Macht angelangt, in Mekka einzog, überkamen die Vornehmen und Oberhäupter des Quraysh-Stammes, insbesondere Abu Sufyan, der nichts unterlassen hatte, um den Islam zu vernichten und den Propheten und seinen treuen Helfer zu besiegen, eine große Furcht. Sie dachten, der Prophet Gottes werde, wie es viele Sieger taten, den Befehl zu ihrer Tötung herausgeben. Ihr Furcht wurde noch größer, als sie den Bannerträger des islamischen Heeres, Sa'd ibn Ubadah, laut rufen hörten: »Heute ist der Tag der Rache!« Aber in dieser Atmosphäre, angefüllt mit Furcht und Schrecken der Götzendiener von Mekka, gab der Prophet den Befehl, dass Ali, Friede sei mit ihm, das Banner des Sieges des Islams übernehmen und verkünden soll: »Heute ist der Tag der Vergebung und Barmherzigkeit!« Auf diese Weise gelangte das Zentrum des Unglaubens und der Götzenverehrung und der hartnäckigen und verschworenen Feinde des Islams und der Muslime, ohne jegliches Blutvergießen, in die Hände der Muslime. Die islamische Nachsicht und Vergebung hatte eine so große Wirkung auf die Herzen der Mekkaner, dass sie scharenweise Muslim wurden. Die Nachricht über diese einmalige Eroberung verbreitete sich überall auf der arabischen Halbinsel und in der Umgebung und verewigte sich als goldenes Blatt in der Geschichte des Islams. Sie trug zum Erfolg des Islams bei. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Folgen von 20 Jahren Besetzung Afghanistans.
Die verdächtigen Ereignisse vom 11. September 2001 und die Übernahme einer Antiterrorpolitik durch die USA, insbesondere die Eliminierung von Al-Qaida und den Taliban, ebneten schließlich den Weg für eine US-Militärintervention in Afghanistan. Während der 20-jährigen Besetzung Afghanistans durch die USA und die NATO Von 2001 bis 2021 hat das Land nicht nur keine Sicherheit und Stabilität erlangt, sondern es ist dabei, in die Situation von interethnischen Konflikten der letzten Jahrzehnte zurückzukehren. Die USA, die unter dem Motto der Bekämpfung des Terrorismus und der Eliminierung von Al-Qaida und den Taliban in Afghanistan einmarschiert waren, erzielten später in der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ein Friedensabkommen mit den Taliban, ignorierten die afghanische Regierung praktisch und schufen eine gewisse Legitimität für die Taliban. Die interventionistische Politik der US-Amerikaner und das mehrfache Spiel Washingtons bei der Bewältigung und Kontrolle der Unsicherheit in Afghanistan bringen die offizielle Regierung in Kabul in eine fragile Position. Schließlich am Jahrestag des Falls des World Trade Centers am 11. September 2021 stürzte auch die Regierung von Kabul. Damit scheiterte nach 20 Jahren das US-Projekt für den sogenannten Nationalstaat in Afghanistan. Die Vereinigten Staaten haben es nicht nur versäumt, ihre behauptete Demokratie in Afghanistan umzusetzen, sondern die US-Militärintervention in den letzten 20 Jahren hat zu internationalen Verbrechen geführt, einschließlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie sogar Verantwortliche des Internationalen Strafgerichtshofs anerkennen. Die Tötung und Verwundung zehntausender Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, der 40-fache Anstieg des Drogenanbaus und die Aktivitäten der IS-Terrorgruppe in einigen Teilen Afghanistans sind das Ergebnis von 20 Jahren militärischer Intervention der USA und der ISAF in Afghanistan. Tatsächlich haben die Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte gezeigt, dass der verdächtige Vorfall vom 11. September ein Vorwand für Washington war, seine militärische Hegemonie in Westasien umzusetzen. In seiner ersten Reaktion auf den 11. September machte der damalige US-Präsident George W. Bush Osama bin Laden und Al-Qaida für die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten verantwortlich. Die US-Amerikaner kündigten an, notfalls ganz Afghanistan zu besetzen, um Bin Laden zu fassen. Nach der Ablehnung der US-Forderung nach Auslieferung Bin Ladens durch die Taliban begann das Land mit den Vorbereitungen für eine groß angelegte Militäroffensive in Afghanistan, die als Krieg gegen den Terror bezeichnet wurde. Nach den Ereignissen vom 11. September erließ der UN-Sicherheitsrat zwei Resolutionen, nämlich 1368 und 1373. Aber diese Resolutionen autorisierten keine Invasion Afghanistans. Die Resolution 1373 betrachtete den Terrorismus als ein internationales Problem und betonte die Unterstützung des afghanischen Volkes. Und die Resolution 1368 erließ die Aufstellung von ISAF-Streitkräften, um Frieden und Sicherheit in Afghanistan zu gewährleisten. Natürlich einige Wochen nach der US-Invasion in Afghanistan. Deshalb erlaubte der UN-Sicherheitsrat den Vereinigten Staaten nicht, Afghanistan militärisch zu überfallen. Zur Legitimierung der Invasion Afghanistans haben die Vereinigten Staaten vorgetragen, dass sie keine Kriegserlaubnis des UN-Sicherheitsrates benötigten, da die Invasion Afghanistans auf dem Recht auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta beruhte. Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen ermächtigt die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dazu, sich selbst zu verteidigen, solange der Sicherheitsrat keine geeigneten Maßnahmen zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit in einem Kriegszustand getroffen hat. Die Mitgliedstaaten haben auch die Befugnis, sich unverzüglich und angemessen gegen militärische Aggressionen anderer Mächte zu verteidigen und nicht auf dringende Entscheidungen und Maßnahmen des Sicherheitsrates zu warten. Die Taliban-Regierung und keine afghanischen Staatsangehörigen waren an den Anschlägen vom 11. September beteiligt. Und die Anschläge vom 11. September wurden von saudischen Staatsangehörigen verübt, zu denen die Vereinigten Staaten enge Beziehungen unterhalten. Tatsache ist, dass die US-Außenpolitik in Afghanistan vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion stark von diesem Land und der Angst vor der Ausbreitung des Kommunismus geprägt war. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion schlich sich eine Art Verwirrung in die amerikanische Außenpolitik ein. Die Vereinigten Staaten sahen sich nicht mehr als Rivale und versuchten, eine neue Ordnung zu errichten, wie George W. Bush wiederholt sprach. Die verdächtigen Ereignisse vom 11. September ebneten den Weg für dahingehende Forschung. Dieser Vorfall war das Ende der Übergangszeit im internationalen System. Denn durch die Schaffung eines neuen Friedensnamens Terrorismus ebnete er den Weg für die USA, diesen selbstgemachten Feind auszunutzen und in das internationale System einzugreifen. Obwohl der 11. September das Image der US-Regierung im In- und Ausland getrübt hat, hat aber die Neuausrichtung der US-Außenpolitik besondere Bedingungen dafür geschaffen, um Konservative in den USA ihre hegemonialen Ziele mit militärischer Gewalt zu verfolgen. Die Vereinigten Staaten versuchten, den Terrorismus nicht nur zu einem außenpolitischen Thema, sondern auch zu einem nationalen Sicherheitsthema zu machen. Also versuchten sie, Allianzen mit Ländern zu bilden. Damit rückte der Kampf gegen den Terrorismus in den Mittelpunkt der US-Außenpolitik. Die Politik der Terrorismusbekämpfung hat der US-Führung die Gelegenheit gegeben, eine Strategie zu formulieren, die den Interessen der USA im neuen Sicherheitszeitalter entspricht. Die internationalen Entwicklungen nach dem 11. September ebneten den Vereinigten Staaten den Weg, ihre Außenpolitik in einen aggressiven Ansatz umzuwandeln. Unter dem Motto der Terrorismusbekämpfung haben sie ihren langjährigen Rivalen Russland und ihre neuen Rivalen wie China, die Europäische Union und Indien unter ihr Banner erhoben. Obwohl einige Länder der sogenannten Antiterrorkoalition mit Zugeständnissen beitraten, doch konnten die Vereinigten Staaten ihre hegemoniale Rolle in der Koalition festigen. Darüber hinaus führte das Phänomen des Terrorismus angesichts des neuen Feindes zu einer Neudefinition einiger Konzepte der US-Außenpolitik. Die US-Militärintervention in Afghanistan hat im Gegensatz zu den erklärten Zielen, nämlich die Ausrottung des Terrorismus, die Schaffung von Stabilität, Sicherheit, Wohlstand und Demokratie, nicht nur die Situation für die Menschen in diesem Land nicht verbessert, sondern ganz im Gegenteil Krieg und Unsicherheit verstärkt, insbesondere die Aktivitäten von Terror- und Takfiri-Gruppen, und es hat zudem zu mehr Drogenhandel, Arbeitslosigkeit, Korruption und zum erneuten Aufstieg der Taliban geführt. Leslie Vinjamuri, eine Forscherin der Denkfabrik Chatham House, glaubt, die humanitäre Krise, die durch die US-Militärintervention in Afghanistan und den anschließenden unverantwortlichen Rückzug verschärft wurde, hat die Glaubwürdigkeit und das Engagement der Vereinigten Staaten und Europas für die Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten ernsthaft untergraben. Vinjamuri sieht nicht nur die Vereinigten Staaten nicht als Sieger des Krieges in Afghanistan, sondern sie glaubt auch noch, dass am Ende die Taliban den Krieg gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gewonnen haben und dass der Westen die Gruppe nicht besiegen konnte. Die Kosten dieses Krieges waren in verschiedenen Dimensionen sehr hoch. Vinjamuri glaubt, dass die Erfahrung des Krieges in Afghanistan die Sicht der Vereinigten Staaten auf ihre Rolle in der Welt, insbesondere bei der Kriegsführung und dem Einsatz militärischer Gewalt, wahrscheinlich nachhaltig beeinflussen wird. Danach werden US-Truppen nur dort stationiert, wo es ein erreichbares Ziel gibt und wo lebenswichtige US-Interessen auf dem Spiel stehen, was bedeutet, dass wir im neuen Jahrhundert den Beginn des Niedergangs der politischen, sicherheitspolitischen und militärischen Hegemonie der USA erleben werden. Die mit der Invasion in Afghanistan im Jahr 2001 und 20 Militärinterventionen in diesem Land verknüpften Ziele der USA sind kurzfristig und angeblich im Kampf gegen den Terrorismus begründet. Aber in der Praxis werden die langfristigen und versteckten Ziele des angeblichen Kampfes gegen den Terrorismus in den Köpfen der amerikanischen Verantwortlichen verfolgt. Mit dem Slogan, den Terrorismus zu bekämpfen, mit ihrer Interventionspolitik und ihrer mehrdimensionalen Rolle bei der Bewältigung und Kontrolle der Unsicherheit in Afghanistan, versuchen die Vereinigten Staaten, die offizielle Regierung in Kabul in eine fragile Position zu bringen. Schließlich am 20. Jahrestag des Einsturzes des World Trade Centers, am 11. September, brach die Regierung in Kabul im September 2021 zusammen. Und der Anspruch der USA, den Terrorismus zu bekämpfen, scheiterte offiziell. Die Besetzung Afghanistans nach den mutmaßlichen Anschlägen vom 11. September durch mit Saudi-Arabien verbundene Al-Qaida-Terroristen war eine Gelegenheit für US-amerikanische Politiker, ihren Traum von einer unipolaren Welt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Zusammenbruch der bipolaren Welt und in der Atmosphäre des Kalten Krieges unter dem Deckmantel Terrorismusbekämpfung zu verwirklichen. Mit dieser Invasion ersetzte die Bedrohung durch Extremismus und Terrorismus den Kommunismus, und die USA konnten erneut ihre sogenannte Übermacht auf der ganzen Welt demonstrieren. Die US-Definition vom neuen Feinde basierte auf ihrer Unterstützung für terroristische Netzwerke, die seit Mitte der 1990er Jahre im von den Taliban kontrollierten Afghanistan aktiv sind. US-Präsident George W. Bush stuften 2001 Al-Qaida und ihre engen Freunde als Terrorgruppen ein und erklärte Afghanistan zum Hauptziel im Krieg gegen Al-Qaida. Denn damals waren die Taliban und Al-Qaida mit Osama bin Laden vermischt. Und die Anschläge vom 11. September wurden von saudischen Al-Qaida-Terroristen verübt. Daher war es das erklärte Ziel der USA, Al-Qaida-Trainingsbasen zu zerstören, die von den Taliban in Afghanistan unterstützt und beherbergt wurden. Afghanistans Rolle bei der Unterstützung von Terroristen bestand darin, Lager und Unterkünfte für die Ausbildung von Al-Qaida-Kämpfern einzurichten. Laut Washington hat Al-Qaida zwar andere Basen, aber keine davon war so sicher wie Afghanistan. Die National Security Strategy, NSS, auch bekannt als Bush-Doktrin, der Vereinigten Staaten von Amerika vom September 2002, ist Teil regelmäßig ergänzter und überarbeiteter Berichte zur außenpolitischen nationalen Sicherheitsstrategie, die von der US-Regierung dem Kongress vorzulegen sind. Der Bericht der Bush-Regierung vom September 2002 erlangte besondere Bedeutung aufgrund eines Inhalts, welcher Elemente der bisherigen internationalen Ordnung in Frage stellt. Dieser Teil eines Berichts, der sich unter anderem mit Präventivkriegen befasst, wurde und wird weiterhin auch als Bush-Doktrin bzw. Wolfowitz-Doktrin bezeichnet. Diese Doktrin stellte eine Verbindung zwischen den angeblichen Idealen und der amerikanischen Außenpolitik her. Zu dieser Zeit übernahm Westasien, Nahosten, das breitere geografische Konzept, das von Bush im November 2003 entwickelt wurde. In diesem Sinne umfasste der Nahe Osten neben dem Iran und den arabischen Ländern auch die Türkei, die besetzten Palästinensergebiete, Afghanistan und Pakistan. Daher schlug Bush eine neue globale Nachkriegsstrategie vor, zu deren Prinzipien ein langer Kampf gegen die sogenannten Länder gehört, die den Terrorismus unterstützen. Die Vereinigten Staaten sind unter diesem Vorwand in Afghanistan einmarschiert und haben 20 Jahre lang militärisch interveniert. Tatsache ist, dass die USA bis 1995 vor der ersten Periode der Taliban-Herrschaft in Afghanistan dem Land am Hindukusch nicht viel Aufmerksamkeit schenkten. Aus Sicht amerikanischer Thinktanks wurde dies jedoch irgendwie als strategischer Fehler in der Außenpolitik wahrgenommen. Indem die Vereinigten Staaten Afghanistan die Ereignisse vom 11. September 2001 als Al-Qaida-Stützpunkt zuschrieben, haben sie dem Land in ihrer Sicherheitsdoktrin ideologisch eine neue, über seinen geografischen Standort hinausgehende Bedeutung beigemessen. Tatsächlich beschleunigte die Ereignisse vom 11. September den Prozess der US-Hegemonie, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geplant wurde. Die Vereinigten Staaten konnten damit Terrorismusbekämpfung in einen globalen, nicht herausfordernden Sicherheitsdiskurs umwandeln und ihre aggressive Außenpolitik in einem Sinne neue Impulse geben. Die Bush-Regierung versuchte, ihre mehrjährigen strategischen Ziele zu erreichen, indem sie sich dieses Problem, den 11. September und den Kampf gegen den Terrorismus zunutze machte. Die USA verfolgten über begrenzte Ziele wie das Töten oder Verhaften von Bin Laden und Niederschlagung von Taliban auch weitreichende über die afghanische Grenzen hinausgehende Ziele. Der Kampf gegen den Terrorismus und die Präsenz in Afghanistan war ein kurzfristiges Ziel und bot den USA den Vorwand, ihre hegemoniale Rolle zu festigen. Tatsächlich war der Kampf gegen den Terrorismus ein Vorwand, um die amerikanische Hegemonie über die Weltgemeinschaft als erhabenes Ziel zu etablieren, was wir weiter unten zu beleuchten versuchen. Bestrebungen nach Hegemonie und Vorherrschaft wurden erstmals nach den 1960er Jahren in die Analyse der internationalen Politik einbezogen, waren jedoch seit der Zeit nach dem Kalten Krieg Gegenstand großer Kontroversen. Bestrebungen nach Hegemonie, insbesondere in der Zeit nach dem 11. September, wurden von neokonservativen amerikanischen politischen und wissenschaftlichen Kreisen angesprochen, um diese neue Situation zu rechtfertigen und zu erklären, und zwar gegen die Vorstellungen jener, die von einem multipolaren System, einem Gleichgewicht der Kräfte und einem Multilateralismus sprachen. Afghanistan war die erste und beste Option, um den Terrorismus zu bekämpfen und die US-Hegemonie zu festigen. Ein Land, das aufgrund seiner Nähe zu den wichtigen und mächtigen Ländern Russland, China, Pakistan, Iran und seiner strategischen Lage im Einflussbereich und der Nähe zu den Energieressourcen Zentralasiens besondere Anziehungskraft auf die Vereinigten Staaten ausübt. Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 und das Fehlen einer ernsthaften Bedrohung für die Vereinigten Staaten unterbrachen den Prozess der Errichtung der globalen Hegemonie der USA. Die Ereignisse vom 11. September 2001 boten eine große Chance für die Befürworter der Errichtung der US-Hegemonie, da die Vereinigten Staaten ihre Präsenz in verschiedenen Teilen der Welt rechtfertigen konnten, indem sie einen neuen Feind namens Terrorismus schufen. Das Ergebnis dieser Ereignisse war, dass die USA das Konzept der Terrorismusbekämpfung als ihre Doktrin der Außenpolitik und nationale Sicherheit vorstellten. Der Slogan von Kampf gegen den Terrorismus hatte für die Vereinigten Staaten auf der internationalen Szene einen besonderen Charakter. Mit diesem Slogan konnten sich die USA der internationalen Gemeinschaft als eine hegemoniale Macht präsentieren und gewannen sogar zeitweise die Zusammenarbeit Russlands bei der Invasion Afghanistans. Unter dem Motto Terrorismusbekämpfung und militärische Intervention in Afghanistan versuchen die Vereinigten Staaten, die geopolitische Lage des Landes zu nutzen, um den Weg für die Institutionalisierung ihrer Hegemonie zu ebnen. Aus theoretischer und praktischer Sicht erfordert die Institutionalisierung von Überlegenheit und Hegemonie die Bestrafung von Akteuren, die die neuen internationalen Spielregeln nicht anerkennen. Die US-Aktion beim Einmarsch in Afghanistan und dann im Irak sowie Bedrohung einiger Länder und die weitere Expansion der NATO in Richtung Russland können in dieser Hinsicht bewertet werden. Dies steht im Zusammenhang damit, dass die US-Militärinvasion in Afghanistan nicht nur nicht zur Errichtung einer US-Hegemonie in Westasien führte, sondern auch der demütigende Rückzug der USA aus Afghanistan im September 2021 den Niedergang der US-Hegemonie in Westasien beschleunigte. Wang Feng, Mitglied der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, glaubt, dass die USA nach dem 11. September mit dem Einmarsch in Afghanistan das Taliban-Regime gestützt und Al-Qaida vertrieben haben. Seitdem galt der sogenannte US-Kampf gegen den Terrorismus in Afghanistan nichts weiter als ein Spielchen, das viele Gelegenheit verpasst hat. Die Kette der Unruhen in Afghanistan ist so, dass die Vereinigten Staaten die Hauptverantwortung tragen. Denn Washington hat in Afghanistan einen Krieg begonnen, für den kein Ende in Sicht war. Es war von Anfang an klar, dass der US-Krieg in Afghanistan nichts anderes bewirken wird, als die Probleme Afghanistans zu vergrößern. Denn die USA haben nach dem Kalten Krieg dort, wo sie in der Region Fuß fassten, verunsichert. Neben dem Misserfolg der US-Strategie in Afghanistan hat das US-Militär während seiner 20-jährigen Intervention in Afghanistan auch Zivilisten getötet, was die Niederlage und den Niedergang der US-Hegemonie weiter beschleunigt hat.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.